Befreit leben ist heute das Thema in unserer Predigtreihe. Befreit leben. Und es geht darum, dass Gott als Schöpfer des Universums so viel Schönheit, so viel Gutes in unsere Welt gelegt hat, dass wir alles genießen sollen. Also genießen statt in Sucht geraten. Und manchmal ist das ein schmaler Grat. Aber wir sollen Gottes gute Gaben genießen und in Freiheit leben. Wir sind zur Freiheit berufen. Ich schaue jetzt mal, ob die erste Folie, jawohl, schon da ist. Und ich habe euch deswegen auch in Anlehnung an das Video einen Käfig mitgebracht, der aufsteht und so eine Leichtigkeit da entflattert. Ich möchte einen aktuellen Bezug herstellen. Und zwar am Freitag hatten wir in unserem Teenie-Glaubenskurs nachmittags und dann abends auch bei Impact, der Jugendgruppe, die Beratungsstelle Return aus Hannover zu Besuch, eine christliche Beratungsstelle, die zum Umgang mit Medien in Schulklassen geht, aber eben auch nun uns als Gemeinde besucht hat. Sie zeigen Hintergründe auf, wieso Medienkonsum ein Suchtpotenzial besitzt und welche Hilfen eben im Vorfeld oder dann auch als Ausweg möglich sind. Sucht, egal welche Art von Sucht, raubt uns nämlich unsere Freiheit. Und wer bei sich Suchttendenzen merkt, der weiß, er ist eigentlich unfrei. Das Blöde ist ja bei Sucht, dass es sich so schleichend ergibt. Keiner entscheidet sich in der Regel bewusst dafür, sondern es sind schleichende Prozesse und irgendwann lebt man wie in einem Käfig. Übrigens herzliche Einladung, Dienstagabend am 18.02. in unserer Partnergemeinde Christusgemeinde Barmbek Süd, 19.30 Uhr in der Gluckstraße, wird nochmal jemand von Return Hannover da sein und eben auch für Erwachsene das Thema nochmal aufbereiten. Freiheit. Freiheit ist, denke ich, tatsächlich der geeignete Begriff, mit dem wir Christen unseren Zeitgenossen vernünftig beschreiben können, was die Bibel mit umfassender Erlösung oder Rettung meint. Zur Zeit Luthers war das die brennende Frage in der Gesellschaft, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und deshalb war die Frage nach Rettung, Erlösung ein tiefes Thema, was automatisch die Menschen beschäftigte. Das ist heute ja komplett anders. Niemand fragt, wie er einen gnädigen Gott bekommt, weil viele Menschen gar nicht davon ausgehen, dass es ihn gibt. Insofern müssen wir Christen sprachfähig werden, anders über diesen Kern zu reden, um den es geht im Christentum. Und das können wir am besten, glaube ich, mit dem Begriff Freiheit, weil Freiheit das Bedürfnis eines jeden Menschen ist, auch aktuell heute. Und wenn wir eine Bibel zur Hand nehmen, dann könnten wir sagen, die ganze Bibel ist eigentlich eine Befreiungsgeschichte. Angefangen von der Schöpfung auf den ersten Seiten, wo wir lesen, wie Gott genial seine Schöpfung gestaltet und der Schöpfung einen Stempel aufsetzt und sagt, sehr gut. Bis hin dann zum Bruch im dritten Kapitel, so als Sündenfall bezeichnet, wo der Mensch sich bewusst von Gott ablöst, in eine Emanzipation von Gott hereinkommt, unter der wir bis heute leiden. Und dann dieser Bogen bis hin, dass am Ende der Bibel, wenn wir ins letzte Buch, auf die letzten Seiten im Buch der Offenbarung gucken, Gottes Wiederherstellung beschrieben wird. Eine Welt, in der Gott mitten unter seinen Menschen lebt, eine Welt, die installiert werden wird, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommen wird. Und da lesen wir, dass wie eine neue Stadt, wie das neue Jerusalem, so wird es da bezeichnet, vom Himmel herabkommt. Und dann Gott bei den Menschen wohnt und es kein Leid, kein Schmerz mehr geben wird. Was für eine Perspektive. Gott hat sich die Welt so vorgestellt, dass wir sie Gemeinschaft mit ihm genießen können. So ist es angelegt am Anfang der Weltgeschichte. Und er wird für diese Wiederherstellung sorgen. Und so ist die ganze Bibel eigentlich eine Befreiungsgeschichte zum Guten hin. Die Wiedervereinigung des Menschen mit Gott. Und dort wird in Gottes Welt wahre Freiheit erlebbar sein. Aber eben auch schon hier. Und im letzten Buch der Offenbarung steht dann auch, dass Gott sagt, jetzt ist alles in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und das Ziel. Das heißt, die ganze Bibel erzählt die Geschichte von Gottes Wunsch und Ziel, sein Volk, uns Menschen zu befreien, Freiheit zu ermöglichen. Und so ist Mose im Alten Testament der Befreier, der das Volk Israel aus dieser 400 Jahre andauernden Sklaverei in Ägypten befreit. Und das ist schon so eine Vorschattung auf Jesus im Neuen Testament, der dann als Befreier kommt und uns von Sünde und Schuld befreit hat. Wobei eben Sünde gar nicht in erster Linie moralisch zu verstehen ist, sondern grundsätzlich als Zielverfehlung. Das heißt, du und ich, wir sind auf Gott hin geschaffen und emanzipiert von Gott, losgelöst von Gott, werden wir unsere menschliche Bestimmung, unser eigentliches Ziel verfehlen. Und das will Gott nicht. Und deshalb sagt Jesus im Abschnitt, im ersten Johannes-Evangelium zu lesen, Kapitel 8, die Verse 31 bis 36, da sagt er zu den Juden, die jetzt an ihn glaubten, also zu Gläubigen: Wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Es geht hier also um konkrete, aktive Nachfolge. Und er macht eine starke Zusage für alle, die sich in dieser Jesus-Nachfolge bewegen. Und zwar sagt er dann: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Und dann sagen sie: Aber wir sind doch Nachkommen von Abraham, wir sind doch niemals Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen, ihr sollt befreit werden? Da ist ja oft der Haken. Wir merken manchmal unsere Unfreiheit gar nicht. Und da sagt Jesus ihnen in Vers 34: Ich sage euch die Wahrheit. Jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Wir kennen das doch, dass wir manches lassen wollen und es irgendwie nicht schaffen. Wir sind oft gar nicht so frei und das merken wir dann an bestimmten Punkten, dass Jesus sagt: Ich sag euch die Wahrheit. Und dann sagt er: Wenn euch also der Sohn Gottes befreit, Jesus sagt, wenn ich euch befreie, dann seid ihr wirklich frei. In Jesus liegt die Kraft, in eine Freiheit einzutreten. Und wir wissen aus dem Johannesevangelium, schon im ersten Kapitel heißt es, dass diejenigen, die Jesus in ihr Leben aufnahmen, die ihm vertrauten, die bekamen das Recht, Gottes Kinder zu sein. Und Jesus spielt hier in diesem Dialog, der uns überliefert ist, damit, dass er sagt, ein Sklave ist eben nicht Kind im Haus und kann nicht immer im Haus bleiben, ist eben ein Sklave. Nicht zugehörig, aber Jesus ist gekommen, damit wir Gottes Kinder werden, wenn wir das in Freiheit so annehmen wollen. Also Jesus sagt, dass er uns frei macht. Und er ergänzt das, zwei Kapitel später zu lesen im Johannes 10. Er sagt, wozu er gekommen ist. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Volle Genüge ist so eine alte Übersetzung. Manche Übersetzungen sagen, und Leben im Überfluss haben. Wir könnten auch sagen, überfließendes Leben haben. Das ist doch pure Freiheit, wenn man überfließendes Leben hat, dass es noch andere gut davon haben, wie man selber lebt. Überfließendes Leben. Also wir können sagen, die Bibel lehrt uns, Gott hat mit seiner Schöpfung ein Ziel, eine wundervolle Bestimmung mit dir und mir, eine Berufung, dass unser Leben gelingt. Und zwar, dass wir in Beziehung zu ihm das Ziel unseres Lebens nicht verfehlen. Ich denke, wir alle sehnen uns nach Freiheit. Meine Generation kennt noch das Lied von Marius Müller-Westernhagen, Freiheit. Das war richtig ein Ohrwurm. Wir besitzen in unserem Land Gott sei Dank ganz viele Freiheiten. Aber wie können wir für uns selber überprüfen und reflektieren, wie frei wir eigentlich wirklich sind? Wie frei bist du wirklich? Heute, in 8 Wochen, ist Ostern. Seit Jesu Tod erinnern Christen über die Jahrhunderte hinweg schon in den Wochen vor Karfreitag an das Leiden und Sterben Jesu Christi und bereiten sich auf Ostern vor, auf diese Auferstehungsbotschaft, die gute Nachricht. Die sogenannte Fasten- und Passionszeit beginnt nächste Woche Mittwoch mit dem Aschermittwoch, dieses Jahr also am 26.02. Die Zeit, die Praxis des Fastens verstehen wir als wichtige Besinnung, als Einkehr, als Umkehr, also als Chance zu mehr Gottesnähe, nicht als religiöse Verpflichtung. Wir erleben, dass im säkularen Bereich das Thema Fasten eigentlich auch Hochkonjunktur hat. Manchmal haben inzwischen säkulare Leute viel mehr Erfahrung mit Fasten als moderne Christen. Warum ist das so? Naja, Fasten ist eben auch unbequem. Es bringt uns an unsere Komfortzone. Denn es bedeutet ja einen freiwilligen Verzicht für eine gewisse Zeit zugunsten eines höheren Ziels. Da sind wir wieder bei dem Ziel oder der Zielverfehlung. Gott möchte, dass wir unser Ziel nicht verfehlen, dass wir seine Ziele erreichen, die besten Ziele, die er für uns hat. Und da ist es gut, mal zu trainieren, freiwillig zu verzichten, um mehr Raum für Gottes Wirken in unserem Leben zu schaffen, für mehr Raum an Liebe und Aufmerksamkeit zu schaffen. In unserer Gesellschaft ist das Fasten von Nahrungsmitteln vor allem bekannt, um abzunehmen oder um gesündere Ernährung zu trainieren. Wenn wir Christen fasten, dann aus einem anderen Grund. Nämlich, weil Jesus gefastet hat, weil er uns das mit auf den Weg gegeben hat, dass für bestimmte Durchbrüche in unserem Leben Beten und Fasten nötig ist. Jesus selbst hat in der Vorbereitung auf sein öffentliches Wirken 40 Tage gefastet. Das lehrt uns, dass so eine Zeit hilft, besondere Durchbrüche oder Phasen vorzubereiten. Schon im Alten Testament sind Menschen Übergängen zwischen unterschiedlichen Phasen mit Fasten begegnet. Bei Jesus sehen wir das wieder und er lehrt uns das. Also diese Kombination von Fasten und Beten zeigt schon an sich, dass der Fokus eben nicht auf uns liegt, nicht als auf mir, sondern auf der Begegnung mit Gott, also auf Jesus Nachfolge. Es geht um weniger Ich beim Fasten und Beten und mehr von Gott. Mehr Jesus in unserem Leben, mehr Jesus-mäßiges in unserem Leben. Für intensivere Begegnungen mit Jesus oder neue Erfahrungen im Glauben, in dieser Glaubensbeziehung, kann ein freiwilliger Verzicht auf bestimmte Dinge wie Konsum, mehr ablenkungsfreie Zeit für meine Gottesbeziehung total hilfreich sein. Mehr freie Zeit für Menschen, mit denen ich unterwegs bin, Möglichkeiten schaffen und ergreifen, die gut für mich sind. Außerdem können wir bei freiwilligem Verzicht ausprobieren und herausfinden, wie frei wir wirklich sind, wie frei von Konsumzwang oder bestimmten Verhaltensweisen, dass unsere Bedürfnisse nicht immer sofort erfüllt werden müssen. Und wir lernen sie anders, sinnvoller zu befriedigen, nicht nur kurzfristig, sondern langfristig gute Wege zu finden. Also wie frei sind wir wirklich, dass Gott an unserem Charakter formen darf? Wie frei sind wir, dass Gottes Wort, Gottes Wahrheit unsere Gedanken prägen darf? Wie frei sind wir eigentlich, Ungesundes zu lassen, uns von Destruktivem zu lösen? Dafür neue und gute Gewohnheiten auszuprägen, umzusetzen, was Jesus uns sagt, also biblischen Prinzipien bewusst den Vorrang zu geben in unserem Leben. Fasten und Gebetszeit soll eine Chance für uns sein. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Weil die Fastenzeit ab 26.02., also in anderthalb Wochen, beginnt, möchte ich euch an dieser Stelle ermutigen und herausfordern, zu überlegen, im Gebet mit Gott zu bewegen, euch Gedanken darüber zu machen, wie ihr euch an diesen Wochen beteiligen wollt, welchen Akzent ihr in eurem Leben setzen möchtet. Ich selbst will mir das auch bis nächsten Mittwoch ganz konkret überlegen und dazu einen sinnvollen Entschluss fassen. Vielleicht können wir uns ja nächste Woche schon oder übernächste darüber austauschen. Wir werden als Christusgemeinde in 7 Wochen eine Fasten- und Gebetswoche in der Karwoche begehen. Und im Blick darauf möchte ich auch schon jetzt ermutigen und euch herausfordern, euch daran zu beteiligen, das für euch als Chance zu ergreifen. Ich selber habe vor, am Freitag, den 3.4. das letzte Mal feste Nahrung zu mir zu nehmen und auch auf Kaffee jeden Morgen zu verzichten, was nicht so ganz einfach ist bei niedrigem Blutdruck, um mich dann von Samstag, 4.4. bis Donnerstag, Abend, 9.4., wenn wir dann Fastenbrechen hier in der Gemeinde feiern werden, einfach nur flüssig mit Brühe, Gemüsesaft und Tee zu ernähren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon 30 Jahre lang als Christin unterwegs, bis ich überhaupt mal solche Erfahrungen gemacht habe, nämlich als wir das erste Mal vor vielen Jahren hier in der Gemeinde so eine Fasten- und Gebetswoche gemacht haben. Ich habe immer gedacht, das geht gar nicht. Also ich kann das bestimmt nicht, das kann gar nicht funktionieren, dachte ich. Einfach mangels Erfahrung. Aber ich habe gemerkt, bei jeder weiteren Fastenwoche, die wir gemacht haben, es funktioniert. Also insofern kann ich euch nur einladen, dass ihr einfach einen Versuch startet. Und wir sind ja nicht Sklaven unserer Versuche. Wenn ihr dann irgendwann merkt, nach ein paar Tagen, euch geht's nicht mehr gut, ist es auch okay. Aber ein Versuch lohnt sich. Und ihr könnt ja ganz frei für euch bestimmen, welchen Weg ihr da beschreiten möchtet. Ich hatte bis damals höchstens mal 7 Wochen auf Süßigkeiten verzichtet. Und das war schon nicht leicht gewesen. Aber ich kann mich erinnern, nach dieser Fastenwoche, nicht mal eine ganze Woche, sondern nur von Samstag bis Donnerstag, kann ich mich erinnern, der Biss am Donnerstagmittag in einen Apfel, das war ein unglaubliches Geschmackserlebnis, ein richtiger Genuss. Und das hat sich mir total eingebrannt. Und ich hoffe, ich werde am 9.4. wieder genauso genüsslich in einen Apfel beißen, bevor ich dann abends so richtig fastenbrechend feiern werde. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns immer wieder auf neue Erfahrungen einlassen. Und wichtig ist, dass unsere Motivation dabei stimmt. Es geht überhaupt nicht um eine Form von Gesetzlichkeit. Oder dass wir Gott, uns oder anderen irgendetwas beweisen und womöglich noch unseren Stolz aufpumpen. Also wer jetzt irgendwie gedacht hat, oh, auf den Zug springe ich auf, eine super Methode, Gott zu imponieren, da muss ich euch leider enttäuschen. Ihr werdet keine Punkte damit sammeln. Gott wird dich, selbst wenn du 40 Tage fasten würdest, nicht mehr lieben. Er liebt dich nämlich mit unendlicher Liebe auch so schon. Und mehr geht einfach nicht. Er liebt dich unbeschreiblich mit ewiger Liebe und mehr geht einfach nicht. Dafür kannst du nicht noch on top was sammeln. Gott liebt dich jetzt schon mit ewiger Liebe, aufgrund dessen, weil er dich wunderbar geschaffen hat und nicht aufgrund deines Tuns. Deshalb kann dein Tun nichts ergänzen und daran auch nichts wegnehmen. Und das befreit uns, solche Erfahrungen druckfrei zu sammeln. Freiheit. Bei Gott haben wir Freiheit, Erfahrungen zu machen. Bei Gebet und Fasten geht es um eine innere Gesundheit, eine Hygiene, um Nähe zu Gott, Raum für Gott. Natürlich auch Befreiung in diesem Zusammenhang von schlechten Ablenkungen oder sogar Käfigen. Also geht es zu unserem eigenen Wohl um ein größeres Maß realer Freiheit. Und das wünschen wir uns doch alle. Außerdem ist Gebet ein ganz wichtiger Teil unserer Gemeindekultur. Und ich freue mich, dass wir in diesen Wochen schon vor Ostern, aber dann auch mit dieser Gebets- und Fastenwoche ganz besonders diesen Wert stärken können und miteinander die Vielfalt von Gebet und Fasten ausprobieren dürfen. Ich freue mich auf diese Zeiten der persönlichen, aber auch gemeinsamen Besinnung, die wir haben werden, mit und vor Gott, an denen sich viele von uns beteiligen können und ihren Akzent setzen. Wir werden dann hier das dritte OG Sonntagnachmittag gestalten mit Stationen auf dem Weg Jesu. Und diesen Stationen werden wir dann in den Tagen bis Karfreitag nachspüren. Jeder kann das für sich ganz besinnlich, wenn hier geöffnet ist. Und wir haben dazu auch gemeinsame Veranstaltungen. Das wird dann alles unser nächster Quartalsflyer genauer zeigen. Gebet und Fasten bedeutet Gott mehr Raum geben in unserem Leben. Raum schaffen, um Bestimmtes einfach bewusst weniger zu machen. Zum Beispiel mal weniger zu essen, weniger Medien zu konsumieren, weniger negativ zu reden, weniger zu lügen. Und das könnt ihr jetzt beliebig ergänzen, um für anderes eben mehr Zeit zu haben, sensibilisierter zu werden, für verschiedene Arten der Gottesbegegnung still zu werden, einmal hin zu mehr hören, mehr von Gott und Menschen wahrzunehmen, mehr Dankbarkeit auszudrücken, mehr Gutes auszusprechen und vieles mehr. Fasten und Gebet, das ist die Freiheit, Gott und Menschen nahe zu sein, auch zu sich selbst eine Empfindung zu bekommen. Aber eben auch Gott nahe zu sein und diesem Ziel Gottes mit unserem Leben näher zu kommen. Auf Ablenkung, irreführende Belohnungen zu verzichten, die uns abhalten, Gott und Menschen zu begegnen, zu uns selbst zu finden. Und inwieweit sind Gebet und Fasten da eine Chance? Ich denke, Gott lädt uns ein. Heute in diesem Gottesdienst, aber dann eben auch in den folgenden Wochen und in der Woche vor Ostern innezuhalten, um ihm neu, vielleicht nochmal ganz anders, tiefer zu begegnen. Gestern bei unserem K5-Leitertraining haben wir ein Schaubild, das sogenannte Johari-Fenster, angesehen, das eigentlich sehr gut an dieser Stelle passt und deshalb möchte ich da einmal kurz Bezug drauf nehmen. Wir glauben ja, dass Jesus das Licht ist und wir sind Personen, die sich selbst kennen und andere kennen uns, also wir sind eine öffentliche Person. Ich bin eine öffentliche Person und ich habe nur ein Leben. Ich möchte kein Doppelleben führen, so ein privates und dann ein öffentliches. Ich möchte privat so leben, wie ihr mich auch kennt in der Öffentlichkeit. Also ich habe nur ein Leben, deswegen finde ich es auch immer komisch, wenn jemand von Privatsache redet, denn als Christen haben wir eigentlich nur ein Leben und es sollte authentisch sein. Also ich bin eine öffentliche Person. Aber ich brauche Hilfe von euch, denn ich bin ja beschränkt als einzelne Person und habe blinde Flecken. Da kommt ihr ins Spiel. Mir ist vielleicht manches unbekannt, aber euch ist mein blinder Fleck. Meine blinden Flecken sind euch bekannt. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass ihr mir liebevoll, aber wahrhaftig spiegelt, wo ich blinde Flecken habe. Dafür hat Gott uns in Gemeinschaft gestellt. Dann kann man sagen, es gibt möglicherweise in meinem Leben Geheimnisse, die kenne nur ich und die verberge ich vor euch. Und wenn das so ist, dann sollte ich Jesus da reinbitten, dass diese dunklen Geheimnisse aufgedeckt werden. Denn dabei könnt ihr mir nicht helfen, vermutlich nicht. Es sei denn, ihr betet und habt einen prophetischen Eindruck für mein Leben, was dann auch hilfreich wäre, meine Abwärtsspirale zu stoppen. Das heißt also, wenn wir davon ausgehen, Jesus ist das Licht, dann sollten wir ihn immer bitten, Jesus, hilf mir, dass ich ein authentisches Leben führe und zeig mir, wo das nicht der Fall ist. Und bezüglich meiner blinden Flecke kann ich sagen, danke Jesus für die Menschen, die liebevoll mit mir unterwegs sind. Belichte meine blinden Flecken, dass ich sie erkenne. Und falls wir Geheimnisse haben, schlechte Geheimnisse, dann sollten wir beten, Jesus, bring Licht an diese dunklen Geheimnisse, die mein Leben und vielleicht sogar noch das Leben anderer zerstören. Und dann gibt es noch den Bereich, der ist euch und mir unbekannt. Da kann ich dann einfach nur beten, Jesus, wenn es da Bereiche gibt, die niemand sieht, die ich nicht sehe, schenk du Offenbarung. Ob ich auf irgendwelchen Wegen bin, irgendwelche Bereiche in meinem Leben habe, die destruktiv sind und irgendwann explodieren werden. Also wir können innehalten und Jesus als Licht hineinbitten. Denn Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, wird nicht im Dunkeln bleiben, sondern folgt dem Licht, das ihn zum Leben führt. Und ich denke, bei all dem hilft ja, wie wir gemerkt haben, Gemeinschaft. Ich bin auf eure Hilfe angewiesen. Es hilft einfach, wenn man Freundschaften pflegt. Und ich bin dankbar über Gebetszweierschaften, die ich habe, Freundinnen, die in mein Leben gucken, die wissen, wie es mir geht. Eine Gebetszweierschaft habe ich seit 98, also schon lang genug, dass ich da niemandem mehr was vorspielen kann. Ich glaube, das hilft uns und diese Schritte können wir aktiv gehen, dass wir Menschen erlauben, in unser Leben zu schauen, uns etwas das Recht einräumen, etwas auch in unser Leben hineinzusprechen, was sie sorgenvoll wahrnehmen. Also können wir innehalten, heute und auch in den nächsten Wochen und Gott fragen, gibt es Dinge in meinem Leben, die mir nicht gut tun? Gibt es Dinge in meinem Leben, von denen ich mich lösen sollte? Gibt es schlechte Gewohnheiten, die ich rauswerfen sollte? Und ich meine, ihr habt ja alle wahrscheinlich schon mal renoviert. Wenn man so die alten Tapeten abzieht, ist natürlich schon mal toll. Aber man will ja dann nicht mit rohen Wänden leben. Dann braucht es ja auch die Installation von neuen Gewohnheiten. Das ist manchmal mühsam. Aber wie toll ist das, wenn man dann tapeziert hat? Und ich weiß, eine Familie hat neulich gerade erst neue Zimmer gestaltet. Sowas ist dann super, wenn man sich daran freut, dass das Alte rausgeschmissen ist und Neues reingeholt wurde und dann ein Raum schön ist und man sich daran erfreut. Es ist wichtig, Gott mit hineinzunehmen als Schöpfer in solche Befreiungsprozesse. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben und volle Genüge haben. Jesus möchte uns einerseits Freiheit von Dingen, die uns anketten und in Käfigen halten, ermöglichen, aber dann eben eine Freiheit zu Dingen schenken, die Gott in unserem Leben haben möchte, damit wir überfließendes Leben, Leben in Freiheit haben. Paulus war durch seine Jesus-Nachfolge total frei. Von ihm stammen ja so viele Briefe im Neuen Testament. Er war tatsächlich durch seine Anbindung an Jesus Christus innerlich so frei, dass er mit allen möglichen Lebenswidrigkeiten gelernt hatte, umzugehen. Und er schreibt wie ein Lebenskünstler, wie ein Stehaufmännchen, ausgerechnet noch aus dem Gefängnis, den Philippern in Kapitel 4, Vers 12 bis 13, ob ich nun wenig oder viel habe. Beides ist mir durchaus vertraut und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ganz ehrlich, Hut ab. Ich kann satt sein und hungern. Ich habe in meinem Leben noch nie gehungert. Unfreiwillig. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Er kann beides. Was für eine Freiheit. Und dann sagt er, warum er das kann. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Wisst ihr, im Glauben an Jesus Christus liegt eine Kraft, die kann man eigentlich gar nicht erklären. Das muss man erleben. Was ist das für eine Freiheit, von der Paulus schreibt? Aber Paulus war ja nicht nur für sich selbst frei, sondern auch in Bezug zu der Gemeinschaft, mit der er ja lebte, mit den vielen Gemeinden und anderen Mitchristen. Er erkannte, dass seine eigene Grenze persönlicher Freiheit immer an der Liebe zum Nächsten gemessen werden muss. Und deshalb schreibt er in 1. Korinther 6, Vers 12, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Und in 1. Korinther 10, Vers 23, nicht alles baut, in Klammern die Gemeinde, um die geht es da in dem Kapitel, auf. Das heißt, er hat drei Kriterien, wo er seine Freiheit selbst beschränkt. Er sagt, auch wenn alles erlaubt ist, ich schaue, was dient dem Guten. Er fragt, hat irgendwas sonst Macht über meinem Leben? Also ist da irgendwo ein Käfig? Winkt da ein Käfig? Und das Dritte, nicht alles baut die Gemeinde auf. Es geht nicht nur um sein Bestes, es geht um das Beste der Gruppe, mit der er zusammenlebt, in den verschiedenen Beziehungen eben. Das heißt, wenn wir Gottes Liebe in unser Leben lassen und mit dieser Liebe Jesu lieben, dann wirst du die Freiheit deines Nächsten nicht gefährden, sondern achten, schützen suchen. Und aus dieser Liebe heraus wirst du deine eigene Freiheit in Liebe begrenzen, zurücknehmen, obwohl dein Spielraum eigentlich weiter wäre. Aber aus Liebe wirst du deine eigene Freiheit begrenzen, so wie Gott es ständig tut. Unser Spielfeld, also unser Radius ist nicht das Erlaubte, sondern unser Radius ist das Beste, was dem Besten dient für mich und andere. Und Paulus hat dann noch in 1. Korinther 8 einen Text von Vers 1 bis 13, da geht es direkt um Grenzen christlicher Freiheit an einem damals aktuellen Beispiel. Da ging es auch um die richtige Ernährung. Also wir kennen solche Diskussionen heute, nur ein bisschen anders. Da ging es nämlich darum, kann man Götzenopferfleisch essen? Und er schreibt, ich nehme euch damit rein, er sagt ab Vers 1, nun zu der Frage, ob wir das Götzenopferfleisch essen dürfen, das den Göttern geweiht wurde. Ihr behauptet, wir haben doch alle die Fähigkeit zu erkennen, was richtig ist. Das stimmt. Aber die richtige Erkenntnis allein führt nur zu Hochmut.
Liebe dagegen baut die Gemeinde auf. Wenn sich also einer etwas auf sein Wissen einbildet, so weiß er gerade nicht, worauf es ankommt. Wer aber Gott liebt, dem wendet sich Gott in Liebe zu. Paulus macht hier also klar, es kommt nicht auf Erkenntnis, auf Richtigkeit an, sondern auf die Liebe. Und dann geht er aber der Frage nach, ab Vers 4. Dürfen wir also Opferfleisch essen oder nicht? Ihr habt recht, wenn ihr sagt, es gibt außer dem einen Gott gar keine anderen Götter. Und wenn es auch sogenannte Götter im Himmel und auf Erden gibt, und es gibt ja tatsächlich viele Mächte und Gewalten, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, der alles erschaffen hat und für den wir leben. Und wir haben auch nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde. Durch ihn haben wir das Leben empfangen. Einige Christen haben das aber noch nicht erkannt. Bisher waren sie davon überzeugt, dass es wirklich Götter gibt. Wenn sie nun vom Opferfleisch essen, fürchten sie damit, die Götter anzuerkennen und bekommen ein schlechtes Gewissen. Das heißt, Paulus sagt hier, als Christen brauchen wir nicht angstgeleitet sein. Wir brauchen nicht Angst haben und deshalb ein schlechtes Gewissen haben. Weiter ab Vers 8. Was wir essen, entscheidet nicht darüber, wie wir vor Gott dastehen. Vor ihm sind wir weder besser noch schlechter, ob wir nun das Fleisch essen oder nicht. Auch wichtig für heute, ähnliche Debatten. Isst man überhaupt noch Fleisch? Isst man vegan, vegetarisch? Wer isst was? Wo kauft man sein Fleisch? Also besser stehen wir vor Gott damit nicht da. Trotzdem bleibt es eine Gewissensentscheidung, die jeder für sich treffen muss. Paulus schreibt weiter in Vers 9, trotzdem solltet ihr darauf achten, dass ihr mit der Freiheit, die ihr zu haben glaubt, dem nicht schadet, dessen Glaube noch schwach ist. Hier sagt Paulus, es gibt das Prinzip der liebevollen Rücksichtnahme, hinter der eben eine innere große Freiheit steht zum freiwilligen Verzicht. Und dann sagt er ganz konkret, angenommen, du isst in einem heidnischen Tempel Opferfleisch, weil du erkannt hast, dass der Genuss einer Speise, Genuss, hört ihr? Genuss einer Speise, dich nicht von Gott trennen kann. Wenn nun dein Bruder, dessen Glaube noch nicht gefestigt ist, dich dabei sieht, wird er dann nicht ermutigt, es dir nachzumachen, obwohl er dabei gegen sein Gewissen handelt. Und so würde an deiner durchaus richtigen Erkenntnis, also Paulus sagt, du kannst im Götzentempel Opferfleisch essen. Paulus ist frei. Wir merken hier mal eine erstaunliche Freiheit. Hätten wir genauso geschrieben? Also eine erstaunliche Freiheit. Aber er sagt dann, und so würde an deiner durchaus richtigen Erkenntnis dein im Glauben schwacher Bruder zugrunde gehen, für den doch Christus gestorben ist. Wenn ihr euch euren Brüdern und Schwestern gegenüber rücksichtslos verhaltet und ihr Gewissen verletzt, versündigt ihr euch an Christus. Und dann zieht er ein Fazit für sich, eine Praxisorientierung. Darum, wenn ich befürchten muss, dass mein Bruder zur Sünde verführt wird, weil ich bedenkenlos Opferfleisch esse, dann will ich lieber mein Leben lang überhaupt kein Fleisch mehr essen, als ihm das anzutun. Ich finde, der Text ist so exemplarisch, ganz schön aktuell, finde ich, und dann tatsächlich exemplarisch dafür, dass wir nicht an zu viel oder zu wenig Moral scheitern. Dass wir nicht an zu wenig oder zu viel Erkenntnis scheitern, sondern immer an der Liebe. Die Liebe Gottes befreit uns zu einem Höchstmaß innerer Freiheit. Verschwenderisch zu lieben, zu dienen und zu genießen. Wir sollen Gottes gute Gaben genießen. Uns an seiner genialen Schöpfung, die ursprünglich sehr gut war, bevor wir Menschen sie ruiniert haben, erfreuen. Wir sollen seine Freude teilen. Unbändige Freude am Leben. Jesus sagt ja, er ist das Leben. Und er ist gekommen, damit wir volle Genüge haben. Nicht umsonst verwandelte Jesus ausgerechnet als erstes Wunder im Johannesevangelium überliefert auf einer Hochzeit, mit der er mit seinen Freunden vermutlich, wie das damals so üblich war, eine Woche lang Hochzeit feierte, in der Zeit nicht woanders war und Kranke heilte und was es so Wichtiges zu tun gibt, sondern vermutlich eine Woche einfach gechillt hat und gefeiert hat, mit dem ganzen Dorf zusammen. da verwandelte er Wasser in Wein. Und jetzt nur noch mal für euch die Dimension. 6 große Tonkrüge, wird in Johannes 2 überliefert, die jeweils 80 bis 120 Liter fassten zu Wein. Das ist hochgerechnet 720 Liter, hat Jesus verwandelt. Und er forderte die Diener auf, füllt die Krüge mit Wasser. Und dann steht da, sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Also sichergestellt, Höchstmenge. 720 Liter. Dann ordnete er an, nun bringt dem Mann, der dafür das Festmahl verantwortlich ist, wahrscheinlich ein Freund des Bräutigams und so ein Eventmanager, eine Kostprobe davon. Der kriegt die Kostprobe und was lesen wir? Der rennt zum Bräutigam und macht ihm Vorhaltungen. Ich meine, am Tag der Hochzeit macht man eigentlich keinem Bräutigam Vorhaltungen und gibt ihm da noch so einen Rüffel mit. Aber der war so von den Socken, weil er sagt, jeder bietet doch den besten Wein zuerst an. Und jetzt kommst du und bringst den besten Wein hinterher noch. Du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. Und dieser Mensch, der da gekostet hat, der kannte sich vermutlich mit Weinen aus und war völlig erstaunt über diese tolle Marke, die da noch zum Vorschein kam. Das heißt, Jesus verbrachte sein erstes Wunder. Er offenbarte zum ersten Mal Gottes Herrlichkeit. Er hat offensichtlich das Leben genossen. Er hat mitgefeiert. Alles hat seine Zeit. Wir sehen das so ganz natürlich bei Jesus. Unser Platz ist, wenn wir Jesus nachfolgen, mitten bei den Menschen, um Freude und Leid mit ihnen zu teilen. Jesus war nicht nur, wenn es um Gebet oder Heilung ging, exzellent und großzügig. Nein, auch genauso beim Feiern, auch beim Weinwunder. Gott hat sich schließlich das Weinstockgewächs ausgedacht. Und in der Ewigkeit werden wir Wein trinken. Das sagt Jesus schon voraus. Er wartet nämlich so lange, freiwilliger Verzicht, bis er mit uns wieder zusammen vereint ist. Und dann, sagt er, wird er wieder Wein trinken. Und wahrscheinlich auch jeder von uns, der mag zumindest. Es ist ja Freiheit. Und vermutlich, denke ich immer, ich mag ja keinen Wein, schmeckt es mir dann auch, weil vielleicht meine Geschmacksnerven irgendwie in so einem Auferstehungsleib nochmal anders ticken. Jesus war also exzellent und großzügig. Und wir merken daran, Alkohol ist nicht böse. Es ist eine gute Gabe von Gott. Und unter Gottes Regie finden wir auch für alles, wirklich für alles, das richtige und gute Maß. Dieses Wunder wirkt ja auf den ersten Blick fast überflüssig, gar nicht nötig. Aber eben doch, es entspringt der Liebe und Fürsorge Gottes, diesem Gott, der sich für um alle Belange deines Lebens wirklich sorgt. Und eben auch um eine Hochzeitsgesellschaft. Dieses Weinwunder, finde ich, ist ein großartiges Zeichen für die Lebensfreude Gottes und untermauert, was Jesus in Johannes 10 sagt: Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Wir sollen genießen, aber eben ohne in Sucht zu geraten. Und da, wo wir Suchttendenzen merken bei uns, da sollten wir unbedingt Hilfe holen, denn da sind wir nicht mehr frei. Und Gott sehnt sich danach, dass die Käfige in unserem Leben geöffnet werden, dass er sie öffnen darf. Und das betrifft dann eben auch einen gesunden Umgang mit Konsum oder auch gesunden Umgang mit Sexualität ohne die Perversion von Pornografie. Das betrifft so viele Bereiche. Wir finden in der Bibel ein wundervolles Konzept. Und das nehmen wir jetzt so als Fazit mit. In Anbindung an unseren wundervollen Gott und Dankbarkeit ihm gegenüber gibt es eine großartige Freiheit zu entdecken und auszuschöpfen, für uns alles Gute zu genießen unter der Maßgabe der Liebe. Denn die Liebe ist das Höchste. Und das erste Markenzeichen der Christen, der ersten Christen und der Christen bis heute, ist die Freude. Alle Menschen, die vom Geist Jesu erfüllt wurden, vom Heiligen Geist erfüllt worden, lesen wir im Neuen Testament, waren erfüllt von Freude. Sie hatten eine überlaufende Freude. Und Gott möchte uns mit neuer Freude erfüllen, dass wir heute nochmal neu belichtet wurden, welche Freiheit er für uns hat, in welche Freiheit er uns führen möchte, nachdem Jesus ja schon gekommen ist und uns frei gemacht hat und wir das nur in Anspruch nehmen dürfen für die verschiedenen Felder unseres Lebens. Deshalb lade ich euch herzlich ein, wenn wir gleich eine Lobpreiszeit haben, wo wir Gott anbeten, dass ihr einfach eurer Freude Raum gebt, diesen Gott zu ehren, der so viel Freiheit für uns hat und dass ihr euch da so einstimmt in diese Freude und es nochmal überlegt, für was ihr eigentlich dankbar sein könnt, was ihr alles genießen dürft, was alles nicht selbstverständlich ist. Und dass ihr andererseits Abendmahl feiert. Es steht auf dem Fenstersimpf das Abendmahl. Wir feiern das heute nicht in Gruppen, aber wir feiern es in diesem Raum. Letztlich dann doch verbunden miteinander. Und jeder kann für sich oder mit den Nachbarn oder mit dem er da sitzt, einfach hingehen und Abendmahl nehmen. Abendmahl als starkes Zeichen der Befreiung. Jesus hat seinen Leib für uns hingegeben. Sein Blut ist geflossen, damit wir Vergebung haben und durchbrechen zu einer Freiheit. Deswegen haben wir hier so ein durchlässiges Kreuz, weil der gestorbene und Auferstandene, der macht den Weg frei. Es gibt Durchbrüche im Namen Jesu und wenn wir Abendmahl nehmen und feiern, dann bekräftigen wir das, dann steigen wir ein in dieses Bündnis, Kind Gottes zu sein und in Freiheit, in zunehmender Freiheit leben zu dürfen. Und ich mache euch Mut, es werden wieder hinten an der Rückwand mindestens 4 Menschen aus dem Gebetsteam stehen und die beten gerne für euch. Vielleicht habt ihr vorhin einen Gedanken gehabt, wo ihr denkt, ja, das wollte Gott mir heute sagen, einen Gedanken, wie ihr diese Gebets- und Fastenzeit begehen könnt. Es braucht ja immer konkrete Entschlüsse unsererseits. Was wollen wir ausprobieren? Welchen Weg wollen wir gehen? Vielleicht auch, was möchte ich lassen? Was möchte ich neu installieren? Und das ist gut, wenn wir das auch im Gebet einfach Menschen sagen, unsere Entschlüsse bringen, dass Leute uns da bestärken können, für uns beten können, dass uns so ein Gedanke, den wir vielleicht zwischendurch hatten, nicht schon geraubt wird, wenn nachher Flohmarkt ohne Geld ist und dann war so viel Trubel und der gute Gedanke ist weg. Also insofern auch eine Einladung, Gebet ist ja für uns etwas ganz Natürliches. Geht einfach hin und wenn ihr irgendein Anliegen habt und vielleicht habt ihr auch nur eine Sehnsucht und könnt es nicht benennen, dann sagt einfach, bete einfach mal für mich. Und dann betet dieser Mensch im Namen Jesu für dich und segnet dich. Manchmal muss man gar nichts wissen und sagen. So, jetzt habt ihr lange genug gesessen, ich habe gestanden. Ich bitte euch einfach, dass ihr jetzt auch mal aufsteht und ich spreche noch ein Gebet und lade euch ein, das zu eurem persönlichen Gebet zu machen. Vater im Himmel, dein Wunsch ist es, dass ich das Leben, das du mir geschenkt hast, in deiner Gegenwart in königlicher Freiheit genieße. Frei von Schuld und Sünde, frei von schlechten Abhängigkeiten, Gewohnheiten oder Ängsten. Du willst mich befreien, aus deiner Liebe zu lieben und anderen zu dienen. Mein Gott, ich will deine Freude teilen und dir zur Freude leben. Mein Leben soll ein einziger Klang für dich sein, damit Menschen dich wahrnehmen und in ein Lied für dich einstimmen. Herr, danke, dass du versprichst, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Jesus, danke für diese übernatürliche Freiheit, für die du gestorben und auferstanden bist und die du mir anbietest, heute und für immer. Ich will meine Freiheit nutzen, dich anzubeten und dir zu dienen. Komm Geist Jesu, komm Heiliger Geist und nimm Raum in meinem Leben. Amen.